Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens.
Hallöchen da draußen. Okay.
Herzlich willkommen. Was war das?
Ich wollte nochmal umschwenken, weil das Hallöchen immer so dämlich klingt.
Hallöchen, Puppchen.
Aber in dem Fall bleiben wir dabei. Ja, hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wieder Bock habt spazieren und dazu eine Folge von Walkie and Talkie anzuhören.
Ja. Ich hoffe, ihr traut euch jetzt zu der kalten Jahreszeit auch noch raus. Nicht nur schön Wettergänger.
Tatsächlich sind wir ja jetzt ein bisschen später dran als in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus. Deswegen ist das eigentlich schon eiskalt. Ich bin noch unschlüssig, wann wir es hochladen werden. Vielleicht, ja gut, aber egal, wann wir es hochladen. Wenn ihr das anhört, wird es auf jeden Fall kalt sein. Deshalb passt das schon, ja. Es ist tatsächlich noch ein bisschen sprunghaft. Manchmal sehr warm und dann manchmal schon wieder eiskalt. Jedes Mal, wenn ich vor die Tür gehe, bin ich eigentlich überrascht von den Temperaturen.
Okay.
Du nicht?
Ich trage ja immer dasselbe. Ich friere auch nicht so schnell. Ich habe bis vor 2 Wochen auch noch eine kurze Hose getragen. Von daher.
Naja, ich kann ja rausschauen und es sieht nach einer bestimmten Temperatur aus. Und ich gehe raus und es überrascht mich. Ich sage ja nicht, dass ich friere oder schwitze, aber sie ist einfach komisch.
Das stimmt schon. Manchmal sieht es ziemlich sonnig aus, aber dann geht so ein schlimmer Wind, dass es doch echt kalt ist.
Ja, genau daran erkältet man sich regelmäßig. Damit habe ich auch schon Erfahrungen gemacht dieses Jahr. Wie lang man nicht mehr krank war, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wir beide waren schon richtig lang nicht mehr krank.
Ich bin sowieso relativ unanfällig dafür. Ich war letztes Jahr auch ja nur mal eine Woche zu Hause als Vorsichtsmaßnahme wegen Corona, aber normalerweise mit den leichten Schnupfen wäre ich immer auf Arbeit gegangen.
Ja, gib noch ein bisschen an mit deinem krankheitsabweisenden Körper.
Ja, meine tollen Abwehrkräfte. Das war das ganze Actimel, ich sag's dir.
Oh, meine Güte. Also, ich habe nie verstanden, wieso Leute Actimel trinken.
Weil es schmeckt.
Ich fand die Werbung immer ganz geil, aber mehr auch nicht. Und auch so teuer, ne?
Ja, schon, das stimmt.
Okay, genug übers Wetter geredet. Standardtext abgehakt. Dann wissen wir jetzt natürlich absolut gar nicht mehr, worüber wir letzte Woche geredet haben. Zumindest ich nicht. Deswegen werden wir jetzt einfach nach vorne blicken und machen weiter mit dem N, ohne das M noch zu kommentieren. Und ja, das N ist ein sehr niedlicher Buchstabe, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden.
Das wird aber auch ganz schön niedergeschlagen sein, wenn wir es nicht kommentieren.
Das M?
N.
Aber das N machen wir doch jetzt erst.
Oh, ich habe N verstanden.
Du weißt doch, dass wir jetzt das N machen.
Ja, aber ich hatte eben, wie du M gesagt hast, N verstanden, dass wir das N nicht kommentieren. Da dachte ich, du, wir lassen jetzt unsere Adjektive weg.
Ach so. Nee, natürlich. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Das schönste Adjektiv mit N ist naseweiß. Das naseweiße N. Das finde ich ziemlich, ziemlich mega.
Niedlich war auch nicht schlecht.
Ja, wie dem auch sei. Wir sind beim N angekommen und wir haben richtig Bock, jetzt wieder loszulegen, coole Infos mitzubringen. Und deswegen starten wir doch auch gleich. Möchtest du zufällig direkt anfangen?
Ja, voll gerne.
Okay, tust du es auch?
Ja, das war die Antwort.
Erstmal fängst du auch an?
Nein! Okay. Ja, ich habe für euch jemanden dabei. Da reisen wir diesmal ein bisschen weiter in die Zukunft zurück. Und zwar...
Vergangenheit.
Richtig. Da reisen wir diesmal ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit. Und zwar in das Jahr 37 nach Christus. Und zwar nach Italien. Da kommt ein kleines Baby zur Welt. Und zwar der Lucius Domitius Ahenobarbus.
Ah ja, alles klar.
Ihr fragt euch jetzt alle bestimmt, hey Michael, wo ist denn da das N? Dazu kommen wir später.
Stimmt. Ist mir nicht mal aufgefallen. Eigentlich habe ich nur gerade die ganze Zeit nachgedacht, ob ich die Person kenne. Aber in dem Fall kommt das später.
Ja, also, das kleine Baby war auch schon mit einem römischen Kaiser verwandt. Und zwar war es der Ururenkel aus der weiblichen Linie von Kaiser Augustus. Und wenn man jetzt hört, Kaiser Augustus und Ururenkel irgendwas, kann man sich ja fast schon zusammenreimen, was dieses Baby mal wird.
Ich dachte gerade, wer dieses Baby ist. Nein, nee, sorry. Das, ich kenne nicht alle Urenkel von Kaiser
Ja, da habe ich es
Augustus.
wohl besser gemacht. Ja, wie sieht das kleine Baby denn aus? Wie die meisten männlichen Mitglieder aus der Familie war der Kleine ja so blond, rotblond und blauäugig. Hört sich ziemlich arisch an, obwohl das die falsche Zeit dafür ist.
Hä? Aber warum erzählst du
Weiß ich
das?
nicht, weil mir das so in den Kopf dabei gekommen ist.
Okay. Ist es wichtig, wie er aussah?
Ja, nee.
Okay, alles klar. Gut, unnötige Trivia. Fein.
Und von Anfang an war dann aber eigentlich auch schon klar, dass das Kind mal bekannt wird. Denn die Mutter war die als sehr schön geltende Agrippina. Ja, der Name wird jetzt auch wieder keinem was sagen, aber der kommt schon noch ein paar Mal vor.
Okay. Hat die was mit der Grippe zu tun? Okay, dumme Frage. Ich ziehe sie zurück. Ich nehme es
Okay.
zurück. Oh, war peinlich, peinlich.
Auf jeden Fall war diese junge Frau für ihren Ehrgeiz, Stolz und Mut, aber auch für ihren Machthunger bekannt. Und nach dem Tod ihres Mannes heiratet sie dann ihren Onkel, Kaiser Claudius.
Ganz schön Porno.
Bisschen
Also nicht im guten Sinne, sondern pervers.
Inzest.
So. Ist das Inzest mit dem eigenen Onkel?
Puh, also es ist schon noch eine ziemlich enge Verwandtschaft.
Ich glaube sogar, dass nur Blutsverwandtschaft zählt, direkte. Also Cousin und Cousine, also in Deutschland, ich glaube, Cousin und Cousine sind auch nicht verboten. Rechtlich. Moralisch ist es dennoch verwerflich.
Ja, da weiß ich jetzt nicht drüber Bescheid, aber wenn du das sagst.
Ja, sorry. Ja, doch, bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin ja True Crime
Ja.
Expertin.
Ja, also sie heiratet ihren Onkel und setzt sich dann zum Ziel, ihren Sohn, ihren Lucius, zum Kaiser zu machen. Deshalb sorgt sie auch für eine hervorragende Ausbildung für ihn in Literatur, Latein und Mathematik.
Genau daraus sind Kaiser
Ja,
gemacht, oder?
Mathe.
Ja, aber auch ist ein bisschen, klingt ein bisschen schräg.
Auf jeden Fall hat der junge Lucius dann die angesehensten Lehrer bekommen und entwickelte sich auch prächtig. Aber er interessierte sich vor allem für Kunst, also Architektur und das Theater. Und im Alter von 12 Jahren wird er dann auch von seinem Onkel bzw. jetzt Stiefvater adoptiert und bekommt einen neuen Namen. Und jetzt kommt's. Nero Claudius Caesar Drasus Germanicus.
Ich wollte gerade überrascht reagieren. Ich bin überrascht, aber du hast es ruiniert mit den 1000 Namen, die noch nach Nero
Aber sie
kommen.
gehören dazu. Ja, also,
Okay.
ja.
Okay, Nero. Krass. Warum wurde er denn umbenannt überhaupt?
Wenn du jetzt neu heiratest, nimmst du ja auch oftmals einen neuen Nachnamen an. Und so haben sie halt die ganze Familienkette. Das sind ja so Aufreihungen von Familiennamen. Und da ist er halt
Ach
komplett
so. Aber
neu
der
genannt worden.
Vorname ist doch, war was? Lucius? Lucius Malfoy. Und das dann hat sich ja auch geändert. Also so ganz
Ja.
zu erklären ist das nicht mit der Hochzeit, oder?
Nee. Aber der neue Name ist auf jeden Fall cooler. Nero klingt auch richtig cool. Nero.
Wir nennen unser Kind nicht Nero.
Aber unseren Hund.
Oh ja, das wäre wirklich süß. Stimmt. Okay, aber ich habe ehrlich gesagt ein schlechte Gedanken zu Nero im Kopf.
Schauen wir mal, was er so macht.
War das. Welcher war. Ah, nee, Herodes ist der, den ich jetzt gerade.
Aber das ist da auch ein Grieche.
Sicher? Ich dachte, Herodes wäre der gewesen mit Jesus und so. Ich dachte, das wäre auch ein Kaiser.
Ja, okay, Herodes ist ja jetzt auch kein seltener Name.
Ist das dein Ernst? Wie viele Menschen kennst du denn, die Herodes
Vor
heißen?
2000 Jahren viele.
Aber hier steht, direkt gegoogelt, ein jüdischer Klientelkönig Roms, was auch immer Klientelkönig ist, aber König von Rom.
Okay. Und gibt's auch einen griechischen Herodes?
Bestimmt, das schauen wir jetzt nicht nach. Sorry.
Na.
Ah, wie witzig. Enkelkind von König Herodes ist Herodes Agrippa die Erste. Deine hieß doch auch so, oder?
Agrippina.
Agrippina. Ah,
Fast.
B. Okay, sehr, sehr off-topic mal wieder gelandet. Aber ihr liebt ja alle unsere Ausschweifungen. Okay, er heißt jetzt Nero.
Ja. Und Nero wurde auch schnell zum Thronfolger Nummer 1. Und zwar hatte Claudius aber auch noch einen eigenen Sohn, aber der war jünger und irgendwie auch nicht so publikumsstark wie Nero. Nero wurde dann mit 14 auch sogar schon für erwachsen erklärt und wurde ein Senator im Prokonsul.
Geil. Und wir streiten uns darüber, ob 16-Jährige wählen dürfen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also mit 14 Jahren so ein politisches Amt ist schon heftig.
Ja, ich finde tatsächlich, denke ich mir immer, ja, okay, 14 ist jetzt auch nicht mehr so weit weg von 18, aber gerade in jungen Jahren macht jedes Jahr so viel
Ja,
aus.
das stimmt.
Also sogar bei mir jetzt denke ich das manchmal, dass ich im letzten Jahr noch viel weniger reif war in bestimmten Bereichen.
Ja, das stimmt voll.
Kannst du bitte sagen, dass das bei dir auch so ist und nicht nur meiner Unreife zustimmen?
Ja, natürlich ist das bei mir auch so.
Sehr gut.
Gut, auf jeden Fall hat an der Stelle die Mutter natürlich noch nicht aufgehört, ihn zu supporten. Und da lässt sich jetzt halt auch schwer sagen, ob sie das jetzt zu einer guten oder schlechten Mutter macht.
Dass sie ihn unterstützt hat.
Ja, weil, na gut, man weiß jetzt ja noch nicht, wie sehr sie ihn reingetrieben hat, weil so manchmal, wenn man halt Kinder zu sehr unter Stress setzt und,
Ach
naja,
so.
schauen wir mal, ich erzähle erst mal weiter. Jedenfalls hat sie ihn schon ziemlich vorangetrieben, sodass dann der 16-jährige Nero und die 13-jährige Tochter des Claudius Octavia heiraten sollten.
Ja, okay. 16 und 13 geht ja wieder. Ist halt beides sehr jung für eine Heirat, aber.
Aber hier kommt jetzt was super Schräges, und zwar um dann, davon hatten wir es eben schon, um die Blutschande zu vermeiden, wurde Claudius Tochter dann von den Octavian adoptiert, sodass sie kein Mitglied mehr des Gens Claudia ist und sie dann, ja, Nero heiraten konnte. Also wird Inzest betrieben, aber sie haben es ein bisschen ausgekurvt, umgangen. Dadurch kam dann natürlich auch noch eine zusätzliche Legitimation zustande. Aber der Thron war noch nicht ganz sicher für Nero, denn Claudius hat auch noch nicht ausgeschlossen, die beiden Stiefbrüder gemeinschaftlich herrschen zu lassen, sobald auch der Jüngere volljährig wird. Aber einigen Chronisten zufolge wurde der Jüngere, also Claudius, von Agrippina vergiftet, weil sie nur ihren Sohn auf dem Thron sitzen haben wollte.
Oh, das ist eine harte Geschichte. Was für eine Bitch.
Ja. Ist schon echt heftig, auch wenn es jetzt nur ein adoptiertes Kind oder Stiefkind oder wie auch immer war.
Ha, nur.
Überhaupt ein Kind zu vergiften, ist doch übel heftig.
Ja, finde ich auch. Also ein Kind und dann noch das eigene. Ist also überhaupt schon einen Menschen zu vergiften,
Ja,
alles klar.
zu morden,
Aber
das
das ist
stimmt.
schon ja heftig. Und vor allem ist ja ihr Adoptivsohn genauso ihr Kind, wie Nero das Kind von Claudius ist. Also
Ja.
ist sie ganz schön anmaßend.
Ja, aber man hat ja auch zu Beginn schon gehört, wie machthungrig und wie stolz sie ist. Und ja, sie wollte halt nur ihren Jungen auf dem Thron haben.
Ja, verstehe.
Aber diese Behauptung ist auch nicht ganz so sicher. Also da streiten sich alle drum. Aber naja, plausibel klingt irgendwo schon. Dann, als dann Claudius im Jahr 54 auch noch stirbt, wurde Nero dann zum alleinigen Herrscher.
Also Bruder und Vater sind jetzt tot.
Genau. Und die Herrschaft von unserem Nero begann auch sehr positiv. Vermutlich aber schon, weil er sehr gute Berater und Unterstützer hatte. Und naja, auf jeden Fall wurde er für sehr fähig und eigenständig und wohlüberlegt eingeschätzt und beschrieben.
Aber ich meine, ein guter Führer oder ja, eine gute Führungspersönlichkeit zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man sich die Expertise von den Leuten holt, die sie
Genau,
haben. Also Berater sind ja eigentlich nur was Sinnvolles.
das finde ich auch. Das spricht jetzt gar nicht so gegen ihn.
Nee, gar nicht. Aber ich dachte, hätte böse Dinge über ihn im Ohr,
Ja, da kommt
eigentlich.
auch noch ein bisschen was. Er hat auch eigentlich eher einen schlechten Ruf.
Okay.
Aber er startete erstmal gut, denn er hat die Getreidepreise gesenkt und hat halt auch viele Veranstaltungen, also so Gladiatorenspiele und sowas veranstaltet, wodurch er dann beim Volk sehr beliebt war. Aber jetzt kommt's schon, und zwar war sein guter Ruf auch schon bald fatal in Gefahr, denn in einer Julinacht im Jahr 64 brach in Rom ein großer Brand aus, der viele Tage wütete und sich extrem verbreitete. Von den 14 Stadtteilen Roms wurden 10 Stück von dem Feuer angegriffen und 3 komplett vernichtet.
Krass, wie groß Rom damals wohl war.
Oh, das Also schon.
Ja, dachte ich mir schon, dass du das jetzt nicht recherchiert hast, aber würde mich nur interessieren, wie viele Menschen das betroffen hat, weißt du, wenn da drei Stadtteile komplett
Ja,
abbrennen.
aber es war ja schon für die damalige Zeit eine Weltstadt, sag ich mal. Aber ich kann es echt nicht sagen.
Ja, alles gut. Okay.
Aber auf jeden Fall, jetzt denkt man sich halt, ja, okay, es hat gebrannt, aber was kann denn der Kaiser da dafür? Aber es kam dann Gerücht auf, dass Nero selbst das Feuer hat legen lassen, um die Stadt neu aufbauen zu können und insbesondere Platz für einen neuen riesigen Palast zu schaffen.
Oh, das ist aber schon sehr dreist, ihm das zu
Ja,
unterstellen.
aber es geht noch
Er
weiter.
hätte doch den Palast sowieso bauen können, oder? Also er ist ein Kaiser, er kann die Leute doch auch
Ja,
wegtreiben.
aber er konnte ihn halt auch nicht einfach an den Platz stellen, wo er es wollte.
Er ist ein Kaiser.
Ja, aber da kann er jetzt nicht sagen, du, ihr verlasst Rom, ich baue da jetzt meinen Planet, mein Palast.
Er ist ein Kaiser.
Ja.
Natürlich kann er das.
Ja, aber das ist ja auch nicht so gut für sein Ansehen.
Ja, das
Ja.
nicht. Aber ein Brand auch nicht.
Stimmt. Aber das ist ja auch alles eine Unterstellung, genauso wie ihm auch unterstellt wurde, dass er den ganzen Brand von einem Turm aus beobachtet hat, während er auf einer Lyra spielte und ein Lied zu dem Fall Trojas sang.
Ist auch ein bisschen schräg.
Ja, aber tatsächlich befand sich Nero zu der Zeit auch 50 Kilometer weit entfernt. War damals schon eine größere Strecke, heute klingt das gar nicht so weit. Aber das schließt ja jetzt nicht aus, dass er deswegen trotzdem seine Finger im Spiel gehabt hat. Aber die meisten gehen schon davon aus, dass das Feuer auf einem Marktplatz wegen Unvorsichtigkeit von halt, ja, dem Marktbetrieb von Leuten ausgebrochen ist.
Also, dass Nero nichts damit zu tun hat, auch nicht angestiftet
Ja,
hat.
also davon gehen jetzt zumindest die Geschichtenmenschen, davon gehen zumindest die, ja, mir
Historiker?
ist gerade eingefallen, davon gehen zumindest die Historiker aus, aber ja, die Leute hatten halt ihre eigenen Gedanken.
Verstehe.
Als dann die große Nachricht mit dem Brand in Rom auch sich verbreitete, brach auch Nero direkt die Heimreise an und öffnete dann seine Gebäude für Obdachlose und senkte die Getreidepreise noch weiter, um die Opfer zu unterstützen.
Ja, das klingt aber doch nicht wie jemand, der aus Bosheit für seinen Palast alles
Ja,
niederbrennt.
aber er ist dennoch als der große Brandstifter Roms in die Geschichte eingegangen.
Okay.
Aufgrund der Gerüchte, dass Nero das Feuer gelegt hat, hat er sich einen anderen Schuldigen gesucht und dafür bot sich eine Sekte an. Und zwar die Christen.
Die Sekte der
Die
Christen.
waren nämlich ziemlich verhasst unter der Bevölkerung und ja, die Christen waren damals eine Sekte in Rom.
Das ist auch komisch. Irgendwie ist doch auch schon nach Jesus, oder? Was hast du gesagt?
Ja,
64 oder so?
aber das Christentum ist schon noch sehr jung und klein, sag ich mal.
Okay.
Und ja, die Christen, sie wurden dann alle verhaftet und viele wurden dann zu grausamen Todesstrafen verurteilt. Die meisten wurden verbrannt, da das die Strafe im römischen Recht für Brandstifter war. Es wurden auch mehrere gekreuzigt oder in der Arena den Tieren zum Fraß vorgeworfen.
Das mit dem Verbrennen von Brandstiftern ist irgendwie, klingt so
Ja,
gerecht.
schon, das habe ich mir auch gedacht, aber es ist trotzdem grausam.
Klar, vor allem wenn es einfach so wild irgendeine Gruppe von Menschen
Genau.
trifft, die sicherlich nicht alle was damit zu tun hatten, so wie das auch dann später mit den Juden gemacht wurde, einfach für alles
Genau.
verantwortlich machen und hetzen. Das ist so daneben. Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn das Christentum damals noch eine Sekte war, haben die dann um die Zeit von Nero herum noch an die alten römischen Götter geglaubt, so wie Neptun und Mars und so? Das ist ja irgendwie auch
Gehe ich aber
abgespaced.
mal fest davon aus, weil ich wüsste jetzt nichts anderes, dass irgendein römischer Kaiser ein Christ war.
Naja, später dann ja schon sehr schnell. Aber ich dachte, da gäbe es noch Entwicklungsstufen dazwischen von den alten Göttern zum
Das
Christentum.
weiß ich nicht.
Okay.
Gut. Ja, und als er dann einen Schuldigen gefunden hat, konnte er mit dem Wiederaufbau von Rom beginnen. Und da hat er Nero breitere Straßen anlegen lassen. Und beschränkte auch die maximale Höhe der Häuser und alle mussten eigene Mauer besitzen. Das waren alles Brandschutzmaßnahmen, weil wenn jetzt die Straße dann, was weiß ich, 3 Meter breit ist anstatt nur einen halben oder so, da kann ja das Feuer auch nicht so leicht übergreifen.
Und dann kann man halt auch noch mit einer Sprudelkiste durch die Straßen spazieren, ohne überall anzuecken.
Und ja, wer hätte gedacht, er ließ sich dann selbst auch noch ein riesiges, prunkvolles Anwesen erstellen, das er eigentlich schon die ganze Zeit geplant hatte.
Ach was, etwa sein Palast.
Und da könnt ihr euch ja jetzt auch eine eigene Meinung bilden, ob er was mit dem Brand zu tun hatte oder nicht.
Gute Frage.
Aber eigentlich ist es ja auch schon schade, dass der Brand dann Neros Andenken so überschattet und man ihn eigentlich nur als komplett Verrückten kennt. Er hat nämlich auch noch viel mehr geschafft und war ja auch 14 Jahre lang an der Macht sogar. Er konnte zum Beispiel in der Außenpolitik auch einige Erfolge feiern, indem er sich zum Beispiel mit Britannien anfreundete oder Armenien unterwerfen konnte, so dass er es halt direkt ins Reich eingliedern konnte.
Aber das finde ich schon okay, dass man jetzt jemanden nicht verehrt dafür, dass er ein anderes Volk
Ja.
unterwirft oder so. Also, ja, das mit dem Brand stimmt schon. Das ist, ja, also ist jetzt auch egal mittlerweile, aber es ist natürlich schon heftig, wenn dir was so lange anhaftet. Aber dass die Leute dich dafür feiern, dass du vor irgendwelchen Zeiten mal Schlachten gekämpft hast, ist natürlich, bringt ja auch nichts.
Ja, aber da war ja auch der ganz Falsche dafür, denn er selbst hat nie an einem Feldzug teilgenommen. Er hat immer nur Statthalter und Befehlshaber eingesetzt.
Tja, wer sinnvoll delegieren kann, ne?
Das stimmt. Und in seiner Regierungszeit förderte Nero aber auch die Naturwissenschaften, Geographie und den Handel, aber ganz besonders Kunst und Kultur. Denn er selbst, wie am Anfang schon gesagt, war ja auch ein kleiner Künstler und stellte sich sogar als Kaiser gerne auf einer öffentlichen Bühne zur Schau, was vom Senat ganz und gar nicht gerne gesehen wurde.
War so schlecht oder was?
Naja, er selbst hielt sich für einen talentierten Sänger und Dichter und auch Lyraspieler, aber naja, in der Aristokratie war das halt einfach nicht angesehen, dass ein Kaiser an solchen Wettbewerben teilnimmt und ja, Theaterstücke aufführt. Ja, das war einem Kaiser halt einfach nicht würdig.
Ja, okay. Kann ich ein bisschen
Und
verstehen.
das, was ich eigentlich ziemlich lächerlich finde, war auch der Grund für sein Bergab, weil ja, weil er sich nicht kaiserlike verhielt und dann vom Senat als unwürdig deklariert wurde. Und dann begannen Aufstände und eine Provinz nach der anderen wandte sich von ihm ab.
Ja, man muss halt auch ein bisschen nach den Regeln
Ja, das stimmt
spielen,
schon.
ne? Also, man ist halt auch als Kaiser, vor allem in der im Römischen Reich, da waren ja auch schon so vereinzelt irgendwelche demokratischen Instrumente im Einsatz. Da ist man halt erst recht nicht davor gefeit, dass mal jemand keinen Bock mehr darauf hat, dass man sich einfach
Ja, das
alles
stimmt.
erlaubt. Kein Theater für die Kaiser, kein Theater für die Kaiser.
ins Theater dürfen sie schon, nur nicht selbst auftreten.
Ja, natürlich.
Gut, jedenfalls, als sich dann auch noch seine Vertrauten und angeblichen Freunde von ihm abwandten, wollte er dann nach Ägypten fliehen. Und auf seiner Flucht soll er angeblich immer wieder ausgerufen haben: Welch Künstler geht an mir zugrunde?
Geil. Kaum eingebildet, ne? Wenn er so gut gewesen wäre, hätten sie ihn vielleicht sogar im Amt belassen.
Ja,
Wer
das weiß man
weiß?
halt nicht. Vielleicht war er ja wirklich gut und der Senat hat sich halt wirklich gedacht, ja, aber ein Kaiser kann doch jetzt für das gemeine Volk nichts aufführen.
Ja, das stimmt aber auch, ne? Also man hat ja
Ja.
extra Barden. Also und Hofnarren ist ja zum Beispiel auch sowas. Du machst dich ja, oder das, ich weiß, andere Zeit, aber die waren ja extra da, um sich lächerlich zu machen. Und wenn man sich dann als Herrscher mit denen auf
Ja,
eine
das
Ebene
stimmt.
begibt,
Das ist halt wirklich
tricky.
einfach nicht kaiserlike. Ja, und in dieser bereits heißen Phase erreicht ihn dann auch noch ein Schreiben, wo er dann vom Senat zum Hostis, also zum Feind des Volkes, erklärt wurde und dementsprechend auch bestraft werden sollte.
Wie wird sowas bestraft?
Ja, der einzige Ausweg daraus ist der Selbstmord. Das war
Okay.
damals auch gar nicht unüblich, Menschen zum Selbstmord zu drängen, ja quasi als Strafe.
Okay, wie drängt man einen denn zum Selbstmord, indem man ihm noch einen schlimmeren Tod androht?
Ja, weil man kann ja jetzt sagen, okay, du stichst dir jetzt einen
Okay.
Dolch ins Herz oder ja, wir tun dich in siedendes Wasser, ja, oder vierteilen oder irgend sowas. Da gibt es ja schon viele schlimme Varianten.
Ja, okay, aber was, also ich verstehe den Hintergrund nicht so ganz. Was gewinnt irgendjemand davon, dass ich mich dann selbst umbringe? Aber gut, alles klar. Muss keinen Sinn für mich ergeben.
Und diese Strafe trat er dann mit Hilfe seines Sekretärs auch an. Er hielt sich den Dolch an die Kehle und er hat angeblich auch schon die herannahenden Pferde für seine Festnahme gehört und dann, ja, haben sie zugestochen.
Er und sein Diener zusammen.
Ja, er hat sich halt, also der Diener
Lovely.
sollte halt einfach helfen.
Okay, ich bräuchte da auch Hilfe. Ich finde das ganz schön. Also der Mensch ist ja auch schon biologisch darauf
Ja.
programmiert, am Überleben, also am Leben zu bleiben. Dass das natürlich hart, wenn du dich dann selbst umbringen musst.
Und so
Okay.
tragisch endete dann die Herrschaft und auch das Leben von Nero im Jahr 68 nach Christus.
Nobel geht die Welt
Ja,
zugrunde.
aber falls euch das jetzt betrübt, kann ich euer Mitleid für ihn noch ein wenig mildern, denn es gibt auch noch eine Schattenseite von ihm. Und zwar soll er ein ziemlich undankbares oder sogar richtig böses Kind gewesen sein. Und seine Mutter verlor komplett die Kontrolle über ihn. Deswegen wollte sie dann wohl auch ihn durch Intrigen und Verschwörungen und auch mit Bestechungen stürzen. Und weil Nero das sogar fürchtete, setzte er Untersuchungskommissionen ein, die ihr aber allerdings nichts nachweisen konnten. Und deswegen wollte er sie dann einfach mit einem Schiff, das er dafür hat präparieren lassen, versenken. Aber es gelang ihr, an Land zu schwimmen. Aber daraufhin ließ er sie dann einfach in ihrer Villa ermorden. Und zwar hat er als Rechtfertigung genommen, dass sie einen Anschlag auf ihn geplant hat.
Okay, das ist irgendwie schräg.
Ja, ist echt schon nochmal ein heftiges Ende, dass er dann hat einfach noch seine Mutter töten lassen, weil er dachte, dass sie ihn stürzen will.
Ja, wollte sie ja auch, oder? Also.
Na, das dachte er, da streiten sich auch wieder die Geister drüber. Das hat er sich vielleicht auch einfach nur eingebildet.
Okay. Also war er doch der Verrückte.
Ja, denn er war insgesamt auch so zu Frauen nicht gerade gut, denn er hängte zum Beispiel auch seine kinderlose Frau Octavia, indem er ihr ein Verhältnis mit einem Sklaven vorwarf.
Als ob man, ich verstehe das nicht, wieso braucht er denn als Kaiser eine Entschuldigung? Als ob er sie nicht einfach so hängen darf.
Ja, ich meine, sie waren ja schon ziemlich zivilisiert. Also wenn man das jetzt mit mittelalterlichen König vergleicht, der hat den und den und den köpfen lassen, weil es ihm Spaß gemacht hat. Aber irgendwie empfinde ich jetzt die griechische und römische Zeit irgendwie als gesitteter und gebildeter.
Ja, ist sie ja auch, oder? Ist nicht das Mittelalter das
Das
Schwarze,
Dunkle.
das Dunkle? Was auch immer, die dunkle Zeit, das dunkle
Genau.
Jahrtausend oder so.
Ja.
Ja, okay, aber trotzdem wundert's mich.
Später dann hatte er eine Geliebte, die er dann auch noch geheiratet hat, aber die starb dann auch plötzlich einige Jahre später in ihrer Schwangerschaft und es wird behauptet, dass Nero sie in der Zeit der Schwangerschaft mit einem Fußtritt in den Unterleib getötet hat. Aber das ist natürlich auch wieder nicht so gesichert, diese Aussage.
Aber wie ekelhaft, Mann. Das ist ja richtig widerlich.
Also deswegen sage ich auch, dass Nero dann auf jeden Fall ein sehr umstrittener Kaiser in der römischen Geschichte war.
Ja.
Und da hat er es auch verdient, unter den vielen Kaisern mal hervorgehoben zu werden.
Da bin ich bei dir.
Es gab ja auch durchaus positive Seiten an ihm, aber schon bald nach seinem Tod überwog dann doch eher das Negative, besonders weil er ja auch noch den Ruf als Brandstifter inne hatte.
Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, du hast das ja jetzt am Ende noch erzählt, damit man nicht so viel Mitleid mit ihm hat. Ich hatte sowieso keins. Also,
Okay.
ja, gut, sich selbst umbringen zu müssen, ist schon Kacke, aber er hat es ja auch provoziert, eventuell ein bisschen mit seinen Schauspielereien.
Ja, stimmt schon. Obwohl er war halt ein Schauspieler. Also was er jetzt mit den Frauen gemacht hat, will ich nicht unterstützen. Aber dass er halt vom Senat gestürzt wurde, weil er schauspielen wollte. Klar, das irgendwo passt es nicht zu einem Kaiser, aber ja, wie du schon sagst die ganze Zeit, er ist der Kaiser. Er kann doch eigentlich machen, was er will.
Ja, muss ich nochmal anmerken, dass ich das sehr toll finde, dass du das nicht unterstützt, was er mit den Frauen getan hat. Daumen hoch für dich, Michael. Was für ein progressiver Mann du doch bist. Ja,
Danke, danke.
Prachtexemplar.
Kann ich nichts gegen sagen. Ja gut, er ist tot. Wir haben noch ein bisschen was über ihn gehört. Das war's, Nero.
Der verrückte Lyra spielende Nero. Alles klar. Finde ich aber cool. Also ich finde, er ist ja doch wirklich auch einer der bekanntesten Kaiser. Also nach Caesar, Ja, okay, Octavius und Claudius und so kennt man noch, aber dann geht's bei mir schon aus, ziemlich.
Caligula kenne ich noch vom Namen her, aber was der jetzt genau gemacht hat, könnte ich gar nicht sagen.
Ja, reicht auch.
Ja, gut. Wen hast du denn dabei?
Ja, ich habe tatsächlich wieder jemanden ausgegraben, auf den ich total stolz bin. Und zwar Nostradamus.
Nostradamus.
Ja, ich weiß, dass ich den. Kennst du ihn?
Ich glaube nur aus der Verarsche von Switch. Also schon so ein Hellseher irgendwie.
Ja, richtig witzig. Ich habe es mir extra rausgeschrieben. Bernhard Hoeker hat den bei Switch
Ja,
reloaded
genau.
geschrieben.
Voll stark. Das war so witzig.
Ich weiß gar nicht, ob ich das oft gesehen habe, aber irgendwie kannte ich halt den Namen Nostradamus und ich hatte gar keine Ahnung, was das mit ihm auf sich hat. Also, deswegen finde ich es cool, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, mehr über ihn herauszufinden und dass ich das mit euch teilen kann. Und vielleicht habt ihr ja auch, so wie du, alle Switch Reloaded geschaut und werdet jetzt auch nachträglich noch erleuchtet.
Ja, bitte, erleuchte uns.
Nostradamus hat auch eine gewisse Ähnlichkeit zu dir. Das ist nämlich sein latinisierter Name und eigentlich hieß er Michel de Nostredame.
Okay.
Also ein Franzmann, aber mit Michel ja schon sehr nah an dir dran. Michael. Nostradamus hat von 1503 bis 1566 in Frankreich gelebt, hauptsächlich, und er war in seinem Leben Apotheker und hat als Arzt und als Astrologe gearbeitet. Ich fand, dass die unterschiedlichen Richtungen am Anfang ziemlich abwegig geklungen haben, also habe ich nicht so ganz unter einen Hut bekommen. Aber tatsächlich haben die damals ein bisschen zueinander gepasst, weil zum Beispiel auch das Erstellen von einem Horoskop ein Teil der Therapie zu der Zeit war. Also das war üblich, dass man Menschen zu einer medizinischen Behandlung dazu noch ein Horoskop erstellt hat.
Okay, alles klar.
Richtig verrückt. Aber da deswegen Apotheker, Arzt, Astrologe greift dann doch wieder sehr, sehr gut ineinander sogar, muss ich sagen. Das Ganze ist natürlich auch schon sehr lange her, nicht ganz so lange wie deine Nero-Geschichte, aber halt doch auch schon eine Weile und deswegen ist auch da nicht ganz klar, welche Ausbildung Nostradamus jetzt wirklich erhalten hat, also ob er tatsächlich einen Doktor der Medizin erhalten hat, ob er wirklich Astrologe war, aber eigentlich muss ich sagen, ist der ganze Hintergrund auch nicht unbedingt das Spannende an ihm. Und deswegen möchte ich eigentlich ausnahmsweise mal nicht auf seine Kindheit eingehen und ja, keine chronologische Auflistung, sondern ich möchte mich eigentlich auf das fokussieren, wofür man ihn halt kennt oder wofür auch sein Name heute noch bekannt ist, weil ich halt, wie gesagt, auch nur den Namen kannte und absolut gar nichts wusste. Also Nostradamus war mir total ein Begriff, aber so überhaupt nichts dazu. Ich glaube, da gibt es noch so was anderes, Zarathustra. Und dann sprach Zarathustra. Das begegnet mir wirklich häufig. Ja, das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner. Ich weiß auch nicht, wo mir sowas begegnet. Ich weiß es wirklich nicht. Aber finde ich halt dann cool, sowas mal anzuschauen. Also beim Z werdet ihr euch darauf gefasst machen können. Und deswegen halt auch Nostradamus.
Ja, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über den guten Bernhard.
Bernhard, ach so, verstehe. Ja, wie gesagt, wofür man Nostradamus tatsächlich am meisten kennt, sind seine Prophezeiungen. Er hat damit im Jahr 1550 begonnen und hat quasi jährlich so, ja, Prophezeiungen für das jeweilige Jahr abgedruckt. Und damals wurde er dadurch schon tatsächlich ein bisschen berühmt und hat das auch bis zu seinem Tod durchgezogen und immer wieder so Prophezeiungen geschrieben. Die Leute haben da halt super viel reininterpretiert, weil, und das waren ganz typische Merkmale seiner Prophezeiungen, konkrete Zeitangaben und Namen eigentlich komplett gefehlt haben und das Ganze war in einer sehr metaphorischen Sprache geschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass auch in dem Manuskript gar keine Punkte oder Satzzeichen waren und dadurch ergibt sich halt nochmal besonders viel Raum für Deutungen und Interpretationen. Also wenn man ohne Punkt und Komma schreibt, dann kann man ja Sätze auf voll unterschiedliche Weisen lesen. Ich weiß noch aus der Schule bei Gedichtinterpretation war das auch immer so, dass man quasi, wenn man die Zeilen einzeln gelesen hat, was anderes daraus erkennen konnte, als wenn man die nächste Zeile quasi mit dazu genommen hat. Deswegen war halt da bei ihm auch sehr, sehr viel Spielraum und die Leute, ja, haben sich halt super viele mögliche Gedanken dazu gemacht. Spannend ist Nostradamus heute halt noch deshalb, weil er über seine Prophezeiungen selbst gesagt haben soll, dass sie von heute, also damals, bis ins Jahr 3797 reichen.
Aha.
Also in dem Fall hätten sie auch heute noch ihre Gültigkeit und nochmal ein paar hundert Jahre in die Zukunft.
Ah, das wollte ich gerade fragen. Hat er nicht auch einen Weltuntergang prophezeit? Ist das in den 3700 Dingsi dann, womit es endet, oder verwechsel ich das?
Ja, also das war wohl damals jemand anders, der prophezeit hat, dass im Jahr 2442 oder so die Welt untergeht. Ja. Und diese Zahl zu dem Datum von von Nostradamus Prophezeiungen dazu addiert, dadurch kommt man dann halt auf diese 3797. Aber soweit ich weiß, hat er nicht gesagt, dass dann die Welt endet oder so. Die Zeitrechnung wird vermutet aufgebaut auf jemanden, der das Ende der Welt vorhergesehen hat.
Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das kapiert hat, was ich erklärt habe, aber ich finde es halt auch irgendwie sinnlos, dass er das aufschnappt, diese grob 1400 Jahre, 2400 Jahre, und sie dann aber nicht von Jahr Null ausrechnet, sondern von seinem aktuellen Jahr in die Zukunft. Also ich finde es ein bisschen schwammig, muss ich ehrlich sagen.
Ja, stimmt.
Naja. Es könnte aber jetzt ja auch jeder Hans einfach irgendwelche Prophezeiungen schreiben. Ich könnte auch wild irgendwelche Vermutungen aufschreiben und würde damit nicht bekannt werden, vermutlich.
Mhm.
Bei Nostradamus ist es die spektakuläre Deutung von einer Strophe aus dem Jahr 1555, die oft fälschlich als Grund für seine Berühmtheit als Prophet angegeben wird. Also er war, wie gesagt, dann, er hat nicht nur prophezeit, so wie das jetzt heutzutage irgendein Fake-Wahrsager macht, sondern die Leute haben ihn teilweise schon richtig als Propheten angesehen. Und seine Strophe lautete: Der junge Löwe wird den Alten besiegen, auf dem Schlachtfeld in einem einzigen Duell. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Zwei Armeen einig, dann wird er einen grausamen Tod sterben. Da kann man jetzt schon mal ablesen, was für wirren Scheiß der so formuliert hat, mit dem man absolut gar nichts anfangen kann.
Ja.
Aber spannend wurde es dann 4 Jahre später, im Jahr 1559. Da bestritt nämlich der französische König Heinrich II. Einen Turnierzweikampf mit einem schottischen Grafen.
Mhm.
Und sie hatten beide stumpfe Waffen. Also es war jetzt eigentlich kein Kampf auf Leben und Tod, sondern so ein Schaukampf.
Ja.
Und die Lanze dieses schottischen Grafen brach bei diesem Kampf ab. Und ein Splitter drang wohl durch das Visier des Helms über dem rechten Auge des Königs ein. Und 10 Tage später starb er dann an einer Hirnhautentzündung.
Oh, ich wollte es gerade sagen.
Ja, was wolltest du sagen?
Infektion.
Ja, das haben die Menschen damals dann eben mit dieser Strophe von Nostradamus in Verbindung gebracht. Ob man dieses Zusammentreffen jetzt wirklich aus der Prophezeiung so rauslesen kann, ist ziemlich stark umstritten, weil halt auch viele Details nicht so richtig passen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das Gefühl hast, dass dieses Vorkommnis von König Heinrich, ob das genauso klingt wie die Strophe von Nostradamus. Ja, es ist jetzt nicht so krass Faust auf Auge, dass man sagen müsste, ja, der hat auf jeden Fall recht.
Ja, es ist schon ziemlich schwammig geschrieben. Da gibt es wahrscheinlich auch noch 3, 4 andere Ereignisse, die hätten passen können.
Ja, voll. Trotzdem ist er halt bis heute ein bekannter oder einer der bekanntesten Verfasser sogar von Prophezeiungen.
Mhm.
Und für viele Menschen gelten die halt auch noch als Offenbarung der Zukunft. Und ja, es gibt halt super viele Interpretationsmöglichkeiten. Und deswegen lassen sich halt auch so viele Übereinstimmungen zwischen den Voraussagen und den tatsächlichen Ereignissen finden, weil es halt total schwammig ist. Und wenn man will, dann kann man da alles Mögliche rauslesen.
Ja, genau.
Deswegen hat auch mal ein Philosoph darüber gesagt, das Wunder bei Nostradamus ist nicht sein Text, sondern die Auslegekunst seiner Erklärer. Das fand ich sehr treffend. Wie gesagt, das ist echt wie so eine Gedichtsinterpretation. Was ich schon alles bei Gedichten irgendwo rausgelesen habe und dann, keine Ahnung, das war irgendwie so ein Zugcrash und dann, das war ganz komisch, das war im Abi, ich war auch richtig schlecht. Sonst war ich ganz gut, aber im Abi in Deutsch war ich dann ziemlich kacke. Und da sind auch irgendwie 2 Züge aufeinander zugefahren und dann habe ich das als Vorausdeutung des Zweiten Weltkrieges oder so interpretiert. Also wenn man will, kann man halt alles Mögliche darin sehen, auf jeden Fall. Und gerade in Zeiten von Krieg oder wenn die Wirtschaft irgendwie instabil ist, generell, wenn Menschen unzufrieden sind, dann greifen sie halt auf sowas zurück. Und in den Zeiten werden dann halt auch den Prophezeiungen von Nostradamus irgendwie mehr Bedeutung zugemessen. Und da wird immer noch mehr interpretiert.
Ja.
Genau. Das war es tatsächlich auch schon. Also das ist alles, wofür er bekannt ist.
Oh.
Er starb dann auch relativ unspektakulär an einem Herzinfarkt oder Asthmaanfall infolge seiner Wassersucht. Und das hat er wohl auch selbst so prophezeit. Aber ob man auch das jetzt glauben möchte, keine Ahnung. Überlasse ich dir und euch.
Also ich glaube an so Vorhersagen und Horoskopen und all sowas eigentlich nicht.
Ja, ich auch nicht, gerade an Horoskope nicht.
Ja.
Also es gibt ja viele Menschen, die den Sternzeichen so Charakterzüge zuweisen.
Ja.
Damit werde ich auch nicht so ganz warm, muss ich zugeben.
Mhm. Oder die dann auch Beziehungen teilweise ganz ausschlagen, wie sagen dann, was, du bist ein Löwe, das wird nichts, ciao.
Ja, ich habe tatsächlich auch jetzt im Zuge der Recherche extra noch ein Buch gesucht, in dem halt auch die Originalprophezeiungen von Nostradamus zu finden sind.
Mhm.
Das war gar nicht so einfach, aber die sind halt wirklich alle ganz, ganz vage. Da könnte ich alleine schon Dinge reininterpretieren. Hier zum Beispiel: Durch die Welt wird ein Alleinherrscher gemacht, welcher weder in Frieden noch lange am Leben sein wird. Dann wird sich die fischähnliche Barke verlieren, wird in den größten Schaden lenken. Da könnte man an, keine Ahnung, irgendeinen Diktator denken,
mhm,
egal welchen. Und die fischähnliche Barke ist dann halt das Land, keine Ahnung, irgendein Land mit Küste, wo sie Fisch fangen oder so.
Mhm.
Irgendeine Diktatur in Portugal gab es bestimmt mal, passt perfekt. Und so nehme ich an, dass das halt auch die ganzen Leute gemacht haben, die Nostradamus jetzt so bekannt machen. Ja, also Zarathustra ist vorgemerkt, ne?
Mhm. Auf jeden Fall.
So oft verspreche ich mich. Ja.
Bei ihm sagst du dann wahrscheinlich die ganze Zeit Nostradamus.
Ja, mit Sicherheit sogar. Also, das war definitiv Nostradamus, unser Prophet in ganz großen Anführungszeichen.
Mhm.
Und ich hoffe, dass ich damit auch euer Wissen ein wenig erleuchten konnte.
Mhm. Jetzt habe ich wieder richtig Lust auf Switch Reloaded.
Ich habe auch tatsächlich in der Vorbereitung ein paar Switch Reloaded Videos angeschaut. Aber das war sehr makaber. Da haben sie irgendwie den Tod von Knut dem Eisbären vorhergesagt oder so.
Ja.
Und dass dann sein Fell versteigert wird.
Ja, das ist oft ziemlich heftig. Wie war sein Spruch am Ende dann immer irgendwie so? Ich hoffe, sie schalten wieder ein, aber sie tun es, ich weiß es.
Ja, ich glaube sowas wie, wir sehen uns morgen, ich weiß es.
Ja, irgend sowas.
Das fand ich aber richtig geil.
Ja, das ist super witzig. Richtig stark.
So, wir sind ja jetzt schon quasi an der Kante zum Mystischen und zum Surrealen.
Ach ja.
Deswegen eigentlich die perfekte Überleitung zu deinem Mythos.
Das sehe ich auch so. Und da hole ich gar nicht weiter aus. Wir sind wieder in der griechischen Mythologie und in der römischen.
What?
Und ich rede heute über die Nymphen.
Mhm.
Und jetzt, bevor du was sagst, ja, man kann es mit was Heutigem noch verbinden.
Tatsächlich weiß ich, dass man das mit was Heutigem verbinden kann, aber ich hätte noch gefragt, ob du das denn auch gemacht hast.
Oder Klaro, noch natürlich, ganz zum Schluss.
Okay, bin gespannt.
Also, die Nymphen, das sind weibliche Geister, Naturgeister. Und sie sind in der griechischen Mythologie weibliche Gottheiten eines sehr niederen Ranges. Also sie waren oftmals halt Begleiterinnen von höheren Gottheiten wie dann Dionysos oder Artemis oder Aphrodite und haben aber teils auch selbstständig gewirkt. Nymphen werden meist als eine liebliche Mädchengestalt dargestellt, die gewöhnlich nackt oder nur sehr leicht bekleidet ist und meist auch einen Blumenkranz trägt. Oder Wassernymphen zum Beispiel. Oh yeah. Und Wassernymphen werden insbesondere immer mit Wasserkrügen oder Urnen auf ihrem Kopf dargestellt.
Sind das auch die? Ich habe jetzt so richtig ein Bild im Kopf von so einer Marmorstatue, wo so eine Karaffe aus Ton quasi trägt.
Genau.
Ist das eine Nymphe?
Ja.
Ja,
Also
weißt du,
kann
dass ich
eine
für ein Bild
sein.
im Kopf habe? Ja, okay.
Ja, ich hatte genau dasselbe Bild. Also ich kann dir jetzt nicht beschwören, dass dein Bild im Kopf eine Nymphe war, aber es wurden ja auch so Frauen dargestellt, aber kann gut sein.
Cool.
Und sie galten als wohltätige Geister von Orten, sage ich mal, wie zum Beispiel Bergen oder Bäumen, Wiesen und Grotten.
Alter, die Grottennymphe zu sein, das ist schon ziemlich heavy. Da hätte ich jetzt auch nicht so viel Motivation dazu.
Ja, aber sie waren auch nicht immer an diese Gebiete gebunden, sondern schweiften frei umher, führten dann Tänze auf, jagten das Wild und ja, pflanzten aber auch Bäume. Also sie waren den Menschen auch sehr hilfreich. Aber sie meideten die Menschen, also sie wollten sich nicht von ihnen sehen lassen. Sie haben ihnen schon irgendwo geholfen, aber ja, wollten sie nicht antreffen. Aber im Gegensatz zu anderen Gottheiten galten die Nymphen auch als sterblich. Aber sie lebten natürlich wesentlich länger wie jetzt ein normaler Mensch. Je nachdem, was es jetzt für eine Nymphe war, ging es auch schon fast bis zur Unsterblichkeit. Denn ja, wenn du jetzt eine Baumnymphe bist, dann ja, lebst du halt 200, 300 Jahre. Aber vielleicht auch mal nur 50, wenn ein Blitz einschlägt oder du gefällt wirst.
Also die Baumnymphe lebt im Baum. Die ist der Baum.
Genau. Genau, und mit dem
Aber sind
Tod?
alle Bäume Nymphen?
Nee. Nee, also
Nur
das war dann
manche.
irgendwie eine ganz besonders große und prachtvolle Eiche oder ein uralter, prächtiger Olivenbaum. Das war dann eine Nymphe, vielleicht.
Okay. Klingt irgendwie auch nach einem Scheißleben, oder? Gibt es nicht
Ja.
irgendwie sogar so eine Geschichte in der griechischen Mythologie, wo jemand zur Strafe in einen Baum verwandelt wird?
Ich glaube, das verwechselst du mit unserem Spiel.
Nein, tue ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber es gibt bestrafte Nymphen, dazu komme ich dann gleich noch. Die kennst du nämlich auch. Die kennt ihr alle.
Ich weiß es.
Darf's aber noch nicht sagen.
Okay, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube nicht.
Okay, ich frag dich gleich nochmal. Vielleicht weißt du es echt. Die Nymphen wurden auch in viele verschiedene Arten unterteilt. Diese Arten wurden dann auch nochmal weiter unterteilt. Dann gab es zum Beispiel die Wassernymphen, die dann in Bach-, Fluss-, Quell- und Seenymphen unterteilt wurden. Und die haben alle auch nochmal Fachnamen, die ich jetzt euch erspare.
Das ist nett. Ich finde schon diese Klassifikation grenzwertig, die du gerade anstellst.
Ja, okay, dann fahre ich damit kurz oberflächlich weiter vor. Ja, dann gab es noch Wald- und Baumnymphen, Höhlen- und Grottennymphen, bla bla bla. Aber es gab dann auch Lokalgöttinnen, also die hatten dann halt so ein Gebiet inne. Es war jetzt halt keine Grotte, sondern so ein ganzes Gebiet, sag ich mal, wie zum Beispiel die Nymphe Norris, die die mittelfränkische Stadt Nürnberg unter sich hatte.
Echt? Das ist aber crazy. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ganze mythologische Zeugs im Süden geblieben wäre und nicht bis hierher vorgedrungen.
Ja, das fand ich auch echt krass. Also Nymphen waren auch nicht nur in der griechischen Mythologie vertreten, sondern auch dann ja, in der germanischen, und das fand ich auch sehr interessant, gerade weil Nürnberg ja auch nur so ein Katzensprung von mir ist.
Ja, spannend.
Oder jetzt auch die berühmteste Nymphe, die du vielleicht kennst, heißt,
Echo.
richtig,
Cool.
Echo, die Nymphe des Berges Helikon. Und zwar kam dann wieder Hera, die Alte.
Snitch.
Und ja, sie hat ihr halt einfach die Sprache genommen und ihr halt nur die Fähigkeit gegeben, die letzten Wörter zu wiederholen. Aber das haben wir ja alles von dir schon gehört.
Ja, ganz genau. Wir hätten sie dazu zwingen müssen, sich das eh anzuhören.
Ja gut, müssen sie ja jetzt. Ich habe ja nur eine Kleinigkeit dazu gesagt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, startet mit dem E nochmal neu durch. Aber die Nymphen werden insbesondere auch mit Fruchtbarkeit und Sexualität in Verbindung gebracht. Und daher kommt auch die Nymphomanie.
Oh ja.
Und das ist mein Bezug zum heutigen, obwohl Nymphomanie auch schon wieder im Fachbereich nicht mehr genutzt wird. Da wird es halt eher als Sexsucht beschrieben.
Echt, aber Nymphomanie klingt viel wissenschaftlicher.
Ja, es ist auch im Umgangssprachlichen voll im Gebrauch, aber in der Wissenschaft wird mit Sexsucht, ja, geredet. Und Nymphomanen sind ausschließlich Frauen, die halt häufig ihre Partner wechseln und einfach ja süchtig nach Sex sind und immer mehr wollen.
Okay, und bei Männern? Ist das natürlich, oder was?
Nee, bei Männern heißt es einfach anders. Und zwar sind Männer Saturman. Und das kommt tatsächlich
Ach
auch aus dem
was,
Griechischen.
von den Satyren.
Ja, genau. Denn der Satyr, also ja, der Mann mit Ziegenunterkörper, also so ein Mischwesen, soll halt das Gegenstück zur Nymphe sein. Deswegen sind Frauen Nymphoman. Und ja, Männer sind Saturman.
Das finde ich ja richtig spannend. Okay, das wusste ich nicht.
Fand ich auch richtig cool.
Ja. Verrückt. Okay.
Ja, und das war's dann eigentlich auch alles schon. Meine Nymphomanen-Nymphen sind damit abgehakt.
Sehr cool. Ich werde aber tatsächlich gleich wieder mit drauf eingehen, denn mein Mythos greift die Nymphen auf.
Oh.
Ja, und zwar beginnt meine Geschichte mal wieder, leider, mit einer Vergewaltigung. Und zwar hat ein Meeresgott anscheinend eine Nymphe Gewalt angetan. In dem Fall ist das vermutlich eine Meeresnymphe. Gibt's die?
Ja.
Oder eine Seenymphe?
Gibt's beides.
Dem. Okay, ja, dann wahrscheinlich eher eine Meeresnymphe. Oder er hat sich in einen Bach geschlichen und dann war es eine Bachnymphe. Ich bin echt unentschlossen, ob ich das jetzt geil finde, so viel über die Nymphen zu wissen oder
Vielleicht
nicht.
war es aber auch eine Quelle oder eine feuchte Grotte.
Oh, das ist jetzt schon grenzwertig. Naja, das Ergebnis dieser unfreiwilligen Liebschaft war auf jeden Fall ein wunderschöner junger Mann,
Oh.
und zwar Narziss.
Ja, ich hab's ja gerade schon gedacht.
Und ja, Narziss kennt eventuell der ein oder andere von euch schon. Er ist, wie gesagt, als bildschöner Mann bekannt. Alle waren hinter ihm her. Männlein wie Weiblein, also jeder hat sich nach ihm verzehrt, aber er hat sich über alle erhoben, er hat sich auf niemanden eingelassen und niemand konnte ihn für sich gewinnen. Eine von denen, die auch in ihn verliebt war, war eben Echo. Du
Oh.
hast jetzt die Geschichte schon aufgegriffen, vielleicht erinnert ihr euch auch zurück an dieses ganze Kennenlernen, weil als sie Narziss ja, kennengelernt, beziehungsweise eher aus der Ferne beobachtet hat. Da war sie ja auch sofort verschossen, aber sie konnte ja immer nur die letzten seiner Worte wiederholen und deswegen ist es nicht so verwunderlich, dass bei dieser Konversation mit drastischem Mehrwert Narziss auch sie nicht wollte.
Aber wie witzig, dass wir jetzt einfach beide nochmal Echo aufgegriffen haben, unabhängig voneinander.
Ja, und auch, dass die Nymphen bei uns beiden vorkommen. Da merkt man mal, dass sich der Kreis in der griechischen Mythologie doch schneller schließt, als man denkt. Narziss hat sich weiterhin allen verweigert, die sich in ihn verliebt haben. Und schließlich rief ein von ihm Verschmähter aus, dass Narziss doch bitte selbst einmal so lieben soll und den Geliebten dann nie erringen kann, weil er halt einfach so verzweifelt war. Und ja, wahrscheinlich haben das nicht sonderlich viele von euch erlebt, aber ich kann es mir zumindest ein bisschen vorstellen, wie dieses Gefühl ist, jemanden unsterblich zu lieben und dass die Person einfach unerreichbar ist. Vielleicht so wie mit einem Filmschauspieler oder so.
Ja.
Da haben ja auch manche Leute so ihre kleinen Favorites und es ist halt einfach utopisch, an so jemanden ranzukommen. Und diesen Ausruf des Verschmähten, den vernahm und erhörte auch zu Narziss Leidwesen die sogenannte Göttin des gerechten Zorns, Nemesis.
Oh.
Auch so ein Wort, das einem öfter begegnet, also mir zumindest,
Ja.
und von dem ich gar nicht wusste, was es sein soll. Ja, kennst du es auch?
Ja, ich kenne es tatsächlich auch von Videospielen. Da wird halt ein Gegner als Nemesis auch bezeichnet.
Ja, genau, ich finde auch, das hört man richtig. Er ist meine Nemesis oder so. Und das ist auch häufig, wird das verstanden als der ewige Gegenspieler.
Ja.
Aber in der griechischen Mythologie ist es halt die Göttin des gerechten Zorns, der Rache und so weiter. Und wie gesagt, sie erhört diesen Ausruf, das Verschmähten, und sie bestraft Narziss für seine Verschmähungen und lässt ihn quasi sein eigenes Gift trinken. Als er dann nämlich an einer idyllisch gelegenen, einsamen Quelle ins Wasser schaut und sein Spiegelbild erblickt, verliebt er sich unsterblich in sein eigenes Bild und erkennt am Anfang nicht, dass es nur eine Widerspiegelung ist. Er merkt, okay, das repliziert quasi seine Gebärden, das erwidert alles, aber er kann das Gegenüber nicht erreichen. Und als seine Tränen dann auch ins Wasser fallen, weil er so traurig ist, dass er ihn nicht anfassen kann, da verschwimmt das Spiegelbild und er erkennt, dass er sich in sich selbst verliebt und klagt sehr umfassend über sein unerreichbares Liebesobjekt und schließlich stirbt er sogar an dieser unerfüllten Liebe für sich selbst.
Mhm.
Ja, traurig,
mhm,
aber auch krass.
Ja.
Ne? Wie geil muss der ausgesehen haben? Naja, spannend wird ja der Teil, wo es mit in unsere heutige Zeit geht,
mhm,
weil an der Stelle, wo Narziss gestorben ist, findet sich dann kein Leichnam, sondern nur eine Blume, die in der Mitte gelb ist und weiße Blütenblätter hat.
Ich weiß es, ich weiß es.
Ja, das weiß jeder, Michael, aber du darfst es trotzdem sagen.
Die Narzisse.
Ja, genau, also der Begriff oder die Herkunft der Narzisse geht anscheinend auf ihn zurück und auch auf ihn zurück geht der Ausdruck Narzissmus. Für jemanden, der sehr selbstverliebt und selbstbewundernd ist, wie Narziss eben sich offensichtlich auch dargestellt hat.
Mhm.
Das bedeutet, ich habe sogar zwei Referenzen geschafft.
Nicht schlecht.
Und deswegen bin ich mega happy mit meiner Wahl. Ja, Narziss war mega ergiebig.
Mhm. Voll stark.
Merci. Wir hoffen, dass euch das bisher sehr gut gefallen hat.
Natürlich.
Jetzt bleibt dran, denn wir machen weiter mit den Fakten oder Fakes. Fake oder Facts. Wahrheit oder Lüge?
Ist es wahr oder gelogen?
Leg los, bitte.
Ich? Na gut, dann sage ich einfach mal, dass die Nägel bei Linkshändern an der linken Hand und bei Rechtshändern an der rechten Hand schneller wachsen.
Schnell meine Nägel checken? Fake.
Falsch, das ist ein Fakt.
Nein!
Mann, ja,
okay.
Voll verrückt. Ich finde das auch richtig
ja,
komisch, warum die überhaupt... Mir würde das... Ja gut, das können jetzt Mikrometer wie auch immer sein, aber es ist belegt auf Dauer, wenn man sich jetzt die Nägel einen Meter lang wachsen lässt bei einem Rekordversuch.
Boah,
ist halt der rechte dann ein 1,10 Meter oder so, wenn du Rechtshänder bist. Geht schneller.
Und weißt du warum?
Nee.
Okay, das solltest du dann bitte bis zum nächsten Mal nachbereiten.
Ja, 0 Punkte, du bist.
Hä, wieso nicht?
Ja, klar. Bin eingeschnappt, aber auch fröhlich, weil du den Punkt nicht bekommen hast.
Okay, dann schauen wir mal, ob du dich jetzt besser schlägst.
Die
häufigste Schönheitsoperation weltweit ist eine Nasenkorrektur.
Ja, ich glaube, das ist ein Fakt.
Ich dachte auch, oh ja, klingt voll überzeugend, aber es ist ganz offensichtlich ein Fake, weil Nummer 1 sind mit weitem Abstand die Titties, ja,
oh, natürlich. Ich dachte schon auch erst an die Brüste, aber Nase ist halt schon irgendwie offensichtlicher, also.
Mhm. Aber sind Brüste dann Fettabsaugung, wenn man das als Schönheitsoperation zählt,
mhm,
Lidplastik und die Bauchstraffung kommt alles noch vor der Nase.
Okay, verrückt, krass.
Ja, und ich wollte unbedingt einen Fakt mit einer Nase machen. Warum auch immer. Zuerst dachte ich, ich bringe dir einen übers Nasebohren, weil das wohl ab einer Stunde am Tag als krankhaft gewertet würde.
Okay, und warum bringst du das mit mir in Verbindung?
Ja, nicht mit dir.
Okay.
Ich wollte das halt einfach nur was mit Nase machen.
Okay,
aber
na gut.
Aber jetzt, wo du sagst, muss ich doch nochmal recherchieren, ob das nicht irgendwo in mir drin noch eine tiefere Bewandtnis hat.
Okay, und ich, ganz unkreativ, aber habe jetzt nochmal einen Nagel für dich, aber diesmal ist er aus Eisen und ich behaupte, dass dieser Nagel in der Magensäure des Menschen zersetzt wird.
Also ein Nagel.
Genau.
Aus Eisen.
Ja.
Ja, kommt jetzt schon drauf an, in welchem Zeitraum, aber ich sag mal Fake.
Nee, ist auch ein Fakt.
Okay, jetzt hast du 3 Fakten.
Magensäure ist richtig krass. Hätte ich auch erst gar nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, dass es möglich ist, aber tatsächlich wird Eisen in der Magensäure des Menschen zersetzt.
Aber hast du das nur mit dem Eisen recherchiert oder auch wirklich mit dem Nagel?
Mit dem Nagel. Ich habe jetzt Eisen gesagt.
Krass, okay. Na gut. Beim menschlichen Baby ist die Nabelschnur zwischen 50 und 60 Zentimeter lang.
Ui. Bin ich so gut im Schätzen.
Das ist ein halber Meter.
Ja, ja.
Oder 6/10 eines Meters.
Toll, danke. Sehr, sehr aufschlussreich. Ein halber Meter. Ja, doch. Ist er jetzt länger oder kürzer? Ach, ist ein Fakt.
Ja, ist tatsächlich ein Fakt.
Puh.
Ich finde, das klingt richtig lang.
Ja, ich habe mir so vorgestellt... Ich weiß nicht, warum ich das Bild im Kopf habe, aber irgendwie habe ich ein Bild im Kopf, wie eine Frau das Kind im Arm hält und die Nabelschnur ist noch dran. Und da dachte ich mir, ja, da brauchst du schon so einen halben Meter.
Mhm. Du guckst ja ekelhafte Pornos.
Hä?
Bitte weitermachen mit Nummer 3.
Was hat denn das mit Pornos zu tun? Das ist National Geographic History.
Ja, das war ein Witz. Ja, alles klar. National Geographic History, auf Französisch und so.
Okay, dann gebe ich dir noch meine Nummer 3. Und zwar ist es in North Carolina verboten zu masturbieren.
Fact.
Richtig.
Money, wir haben uns doch noch vor ein paar Tagen darüber unterhalten und dann meintest du, ich habe schon meine Facts vorbereitet. Oh, habe ich jetzt drei Facts oder nicht? Habe ich dich verarscht oder nicht?
Ja, es waren drei Facts.
Ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben eigentlich. Okay.
Oh.
Habe ich denn zwei jetzt richtig? Ja, oder?
Nee, ein. Du hast beide Nägel falsch gehabt.
Ach, Kacke, Mann. Okay.
Aber ich
Und du
habe auch
hattest ja
erst.
eins richtig.
Genau, also ist noch alles offen. Kommt jetzt auf dein letztes FF an.
Okay. Der Nadelbaumanteil in Deutschland liegt bei etwa 80%.
80. Uff. Nee, nee. Nee, das ist zu viel. Das ist fake.
Also ich hatte da ursprünglich stehen, der Nadelbaumanteil in Deutschland liegt bei etwa 75%. Was hättest du da gesagt?
75 ist, das ist ganz plausibel.
Echt jetzt?
Nein,
Hättest du
aber.
das echt gesagt?
Nee, aber 80 ist zu viel. Und wenn du jetzt sagst, du hattest 75 da stehen, dann war das wahrscheinlich der Fakt.
Nee, das war auch ein Fake. Es sind tatsächlich nur 60%,
Okay, ja.
aber ich dachte, 15% mehr oder 15% Punkte mehr sind vielleicht nicht drastisch genug. Ich will ja nicht, dass du so knapp schätzen musst.
Ja.
Deswegen dachte ich, ich setze das nochmal nach oben. Aber dann habe ich dich damit wohl abgeschreckt. Ich habe immer nur gehört, dass so viele Nadelbäume hier sind und dass das so ungesund ist, weil die nicht so viel CO2 speichern oder whatever.
Ja, das kann
Aber
schon sein.
sind gar nicht so viele.
Ja, kommt halt auch auf die Region drauf an.
Ja, stimmt, bei euch sind es gefühlt nur Laubbäume,
Ja,
oder?
naja, also bei uns würde ich eher schon sagen, so 50-50, wir haben sehr viele Mischwälder, deswegen wir auch bei den Borkenkäfern immer relativ unangetastet sind oder nicht so schlimm wie andere Gebiete.
Naja, okay, ich gebe es zu, du hast überragend gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja gut, aber ich hatte auch schon schwierige Sachen dabei.
Ja, alles gut, wir wollen ja auch schwierig sein. Wir haben uns generell Gedanken gemacht, jetzt ist vielleicht der Moment, um das mal zu offenbaren,
Ja.
dass wir in Zukunft ein bisschen mehr Fägen und Fakten und stattdessen ein bisschen weniger über berühmte Persönlichkeiten erzählen, weil das sowieso die Kategorie ist, auf die wir uns immer am meisten freuen. Und die nächste Folge wird deswegen ein Fake- oder Fact-Special.
Ja, oh mein Gott.
Was für eine Überraschung! Ich würde wahrscheinlich trotzdem noch einen kleinen Mythos mitbringen, weil der so eine tolle Verknüpfung zur Realität hat. Und die sind ja auch schön kurz. Aber wir werden uns dann zusammen auf die Fake- oder Facts konzentrieren. Darauf könnt ihr euch jetzt schon mal einstellen.
Ja, beim O gibt es auch echt ein paar coole Sachen.
Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, zögern wir das gar nicht weiter hinaus, sondern machen wir uns jetzt gleich an die Recherche, an ein paar spannende Fakten und ein paar überzeugende Lügen.
Auf jeden Fall. Also dann hoffe ich, dass ihr jetzt vielleicht schon wieder gut zu Hause angekommen seid nach eurem Spaziergang.
Wie wir immer noch unterstellen, dass irgendjemand sich bewegt während dieses Podcasts.
Ja, ich hoffe es doch.
Ja, ich hoffe es auch, aber es ist sehr utopisch.
Ja. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Abend. Oder vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen, weil ihr angeblich vieles beim Einschlafen hören. Aber naja, bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut.
Haut
Bis
rein.
dann, ihr Lieben. Bye bye.
Ciao.